willkommen zu einer neuen Folge von Immobilienradar News Podcast. Heute geht's um das Thema Denkmalschutz. Ein Thema, was viele Bauherren, Eigentümer und Stadtliebhaber bewegt. Den Denkmalschutz. Und unsere Folge heißt Keine Angst vorm Denkmalschutz. Das ist das Motto dieser Folge. Was sind die größten Missverständnisse im Umgang mit dem Denkmalschutz? Was kann helfen, Vorbehalte abzubauen? Den Denkmalschutz umsetzen, große Auflagen, die teuer sind und unerschwinglich. Was ist mit Fördergeldern? Und vieles, vieles mehr besprechen wir heute. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, die hier ganz kuschelig vor mir sitzen. Ich bin auch ganz stolz darauf, dass Sie den Weg hier in mein kleines Studio gefunden haben. Hier begrüße ich Dr. Clemens Petersheim. Er ist Kunsthistoriker, gebürtiger Erfurter, heute wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologe. Er lebt selbst auf einem denkmalgeschützten Vierseithof. Aber was heißt auch Vierseitenhof? Kann man beides sagen?
Ja.
Jawohl. Und er weiß, wovon er spricht, beruflich und privat. Weiter ist zu mir gekommen und Reihenfolge ist keine Rangfolge. Herr Lev Ludwig, ebenfalls verwurzelt in Erfurt und nach 10 Jahren praktischer Denkmalpflege als Schieferdecker und Zimmermann, ist er heute Sachbearbeiter und viele werden ihn kennen hier bei uns, bei der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt und Vater von 6 Kindern, darf man auch erwähnen. Willkommen, herzlich willkommen Sie beiden. Tja.
Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, wir haben uns ja kennengelernt in einer Situation, wo ich gedacht habe, ich muss einen Podcast darüber machen. Und zwar haben Sie, Herr Petersheim, mich angerufen wie so eine strenge Behörde. Guten Tag, Frau Diebold. Wir haben gesehen, hier ist die Denkmalschutzbehörde. Sie verkaufen einen Bauernhof und ich so, was ist damit? Und wir müssen uns diesen Bauernhof anschauen und dann habe ich sie beide kennengelernt und habe gedacht, so furchtbar ist das gar nicht mit dem Denkmalschutz. Deshalb meine Frage, wie sind Sie denn zum Denkmalschutz gekommen?
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung natürlich. Das ist eine tolle Gelegenheit, hier auch nochmal das Thema ein bisschen beleuchten zu können. Wie Sie sagen, man erschrickt immer erstmal, wenn wir anrufen oder einen Brief schreiben, aber am Ende ist es doch gar nicht so schlimm. Ich bin zur Denkmalpflege gekommen, eigentlich muss man anders anfangen. Ich war schon immer in der Denkmalpflege. Ich bin nämlich dort eingewachsen. Meine Mutter war selbst auch schon Denkmalpflegerin. Ich bin also auch als Kind immer schon entsprechend in den späten DDR-Jahren, frühen 90er-Jahren durch diverse alte Häuser und so weiter gezogen worden.
Durch die Mutti.
Genau. Und war mit dem Thema also immer schon eigentlich konfrontiert. Hab dann später selber mich entschieden, Kunstgeschichte zu studieren, einfach weil mich es interessiert hat und bin da relativ schnell auch in der Baugeschichte gelandet, wo man dann meistens natürlich mit Denkmalpflege auch zu tun hat.
Ja, hat es das mit der Archäologie zu tun, dass Sie Archäologe, dass Sie da so in der Erde rumgebuddelt haben oder ist das?
Die Archäologie war auch immer schon ein Interessensgebiet. Ich habe auch praktische Erfahrungen gesammelt, habe im Landesamt seinerzeit meinen Zivildienst machen können und da dann aber entschieden, dass ich mich doch mehr für die Dinge interessiere, die noch da sind und die stehen, als für das, was in der Erde nur als Ruine noch vorhanden ist, wegen dann die Beschäftigung entsprechend mit der Baugeschichte. Und habe dann den Weg nach Thüringen nach einem Studium in Leipzig wiedergefunden durch meine Doktorarbeit, die sich mit der Erfurter Altstadt und ihrer Entwicklung im 19. Jahrhundert beschäftigt hat.
Und da kommen wir ja auch noch drauf zurück, auf die Erfurter Altstadt. Auch für die Leute, die nicht in Erfurt wohnen, ist das eine schöne Werbung. Und ich glaube, andere Städte haben auch mit diesen Themen zu tun. Herr Ludwig, Sie sind bekannt in Erfurt bei den Bauleuten. Ich denke, Sie unterschreiben jede Baugenehmigung, oder?
Nein, Baugenehmigungen unterschreibe ich nicht. Ich bin für die denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse zuständig, die unter anderem aber auch in der im Baugenehmigungsverfahren eine Rolle spielen.
Heißt das für mich, wollte ich schon lange mal wissen, jeder Bauantrag geht ja dann trotzdem durch Ihre Hände?
Der geht durch meine Hände, wenn es sich bei dem Objekt um ein denkmalrelevantes Objekt handelt. Also das kann bedeuten, dass es direkt selbst ein Denkmal ist oder dass es sich in unmittelbarer Umgebung eines Denkmals befindet und vielleicht die Änderungen, die an dem Gebäude stattfinden, in irgendeiner Art und Weise Einfluss nehmen auf die Wahrnehmbarkeit des Denkmals.
Wenn jetzt aber jemand neu baut und wir haben eine Fläche in Erfurt und man weiß, da kommt ein neues Haus drauf, hat aber doch mit der Erde und mit dem, was vielleicht drunter sein könnte. In Erfurt haben wir viele, viele Keller. Also trotzdem schon, der Denkmal
ja, ja,
natürlich immer mit zu tun. Immer, ja. Also meine Frage war gar nicht so unberechtigt. Also sind Sie der Mann, der das komplett mit unter die Lupe nimmt. Was glauben Sie denn bedeutet für Sie ganz besonders, bleiben wir bei Ihnen, Herrn Ludwig, wir verraten auch mal unseren Zuschauern, was wir nämlich, dass ich nämlich nur ein Mikrofon habe und die beiden müssen sich das hier reinteilen. Was bedeutet für Sie persönlich ein Denkmal? Das war ja auch die Frage, wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe Sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Nein, nein, alles gut.
Okay.
Und wie bin ich dazu gekommen? Das stimmt, das ist so. Und ich habe gerade gehört, dass bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie beim Clemens Petersheim. Bei ihm war es die Mutti, bei mir war es der Vati.
Oh, der aber hat, die haben sich nicht gekannt, die, beide.
Das weiß ich nicht, das ist durchaus möglich.
Ja.
Ja, mein Vater hat in der Barfüßerkirche gearbeitet. Dort gab es mal ein Museum für mittelalterliche Kunst. Und so bin ich als Kind mit diesen mittelalterlichen Sachen in Berührung gekommen und war dann auch Mitglied in einer jungen Arbeitsgemeinschaft junge Historiker an meiner Schule. Und wir haben uns bei unseren Treffen und in den Arbeitsgruppen darauf vorbereitet, andere Schulklassen durch die mittelalterliche Altstadt Erfurt zu führen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das haben wir gemacht von der 8. bis zur 10. Klasse. Und das war schön und spannend und hat mir viel Freude gemacht, auch anderen Kindern und Jugendlichen zu zeigen, was die Erfurter Altstadt Besonderes zu bieten hat.
Und das hat sie. Also nicht, weil wir jetzt Erfurter sind, aber alle, die auch Kollegen jetzt gerade von Falk, die mal in Erfurt sind, sagen, wir haben ja nie gewusst oder wussten gar nicht, wie toll Erfurt ist. Aber da kommen wir jetzt noch drauf. Erfurt wird dann auch noch eine besondere Rolle spielen, weil wir reden natürlich auch über die 700 Jahre der Krämer Brücke. Was sind denn, da können Sie sich jetzt zwinkern, die größten Vorurteile gegenüber dem Denkmalschutz? Ich meine, ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, dass ich mich ja auch erstmal erschrocken habe.
Ja, die Angst ist ja meistens da, dass man quasi sein Eigentum nicht mehr selbst oder nicht mehr über sein Eigentum bestimmen kann. Das ist im Prinzip ja eigentlich das Hauptvorurteil, was uns begegnet, indem wir sozusagen eingreifen. Das tun wir auch, das sagt der Gesetzgeber, dass wir eingreifen in die Eigentumsrechte. Aber
da
ja,
da haben Sie auch alle Rechte.
Im Sinne der Allgemeinheit, ne? Und das ist ja sozusagen die Idee der staatlichen Denkmalpflege, die ja schon 200 Jahre alt ist, dass man entsprechend manche Häuser vor manchen Eigentümern schützen muss, damit sie eben entsprechend erhalten bleiben, weil da doch mehr dahinter steckt als nur das bloße Eigentum. Also Sie sagen Krämerbrücke, auf der Krämerbrücke leben ja sehr unterschiedliche Menschen und entsprechend ist es auch gut, dass doch auch die Stadt und das Land mitredet, was mit der Krämerbrücke passiert.
Ja, man, sonst hätten wir sie ja wahrscheinlich nicht.
Entsprechend mehr. Deswegen auch noch da ist, genau.
Und da funkelt mich gerade Herr Ludwig an. Ich glaube, aus Ihnen will es jetzt heraus. Was ist denn mit der Krämerbrücke? Ich wollte es ein bisschen nach hinten stellen, aber jetzt möchte ich es auch wissen. Wir haben dieses Jahr 700 Jahre Krämerbrücke und um die Krämerbrücke sind da ja auch einige Bauwerke entstanden. Das muss man einfach sagen, da war auch viel kaputt.
Auf der Krämerbrücke.
Auf der Krämerbrücke und hinter der Krämerbrücke, das meinte ich, weil da habe ich in Erinnerung als damals junge Erfurterin, dass da schon viel kaputt auch war, nicht nur auf der Krämerbrücke.
Ja, also bei der Krämerbrücke ist es auch schon so, wie Herr Petersheim gesagt hat, dass man also vor gut 150 Jahren irgendwie erkannt hat, das ist ein besonderes Bauwerk und die Stadt beschlossen hat, die Häuser zu erwerben. Peu à peu.
Die Häuser gehören der Stadt?
Die Häuser gehören zum Großteil der Stadt. Es gibt 3 oder 4 Häuser, die im Privatbesitz sind. Und die restlichen Häuser gehören der Stadt. Und das ist planmäßig passiert. Man hat um die Bedeutung des Bauwerkes gewusst und hat beschlossen, als hoheitliche, als kommunale Aufgabe, das Ensemble zu erhalten, zu schützen, jetzt in neuem Leben zu füllen.
Mhm. Und die Krämerbrücke für die Zuhörer, die nicht aus Erfurt sind oder vielleicht bald nach Erfurt kommen jetzt nach dem Podcast. Es ist ja die älteste bebaute Brücke in Europa. Habe ich das so richtig gesagt?
So könnte man das.
Also so erzähle ich es allen Leuten.
Ja, die also vor allem komplett bebaut ist und auch bewohnt ist.
Eine Brücke, die bebaut ist. Wir haben in Florenz noch so eine ähnliche Brücke. Da findet sich das wieder, aber wir haben halt in Erfurt auch sowas. Was ist denn so in den Gedanken zu diesen 700 Jahren? Gibt's da was, was Sie uns jetzt schon verraten können?
Ja, wir feiern halt diese 700 Jahre, und zwar die 700 Jahre steinerne Brücke. Also den steinernen Unterbau, die Rundbögen sind also vor 700 Jahren fertiggestellt worden, und das Jubiläum begehen wir mit zahlreichen Veranstaltungen. Das Kremer Brückenfest wird sich ganz besonders nochmal damit beschäftigen. Es gibt tolle Veranstaltungen zum Jubiläum, die von den Bewohnern, von der Kulturdirektion, von der Stadt ins Leben gerufen worden sind. Wir haben eine tolle Vortragsreihe vom Geschichtsverein, vom Erfurter Geschichtsverein zur Kremer Brücke und Themen, die sich damit beschäftigen. Also wunderbar spannend. Es lohnt sich, auf der Internetseite kremerbrücke.de nachzuschauen und die Veranstaltungen zu besuchen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Und dann schlage ich den Bogen zurück. Dafür war ja auch der Denkmalschutz zuständig, das nicht nur für die Kremer Brücke, also es gibt ja wahnsinnig viele Bauwerke auch in Erfurt, zuständig, dass das Ganze erhalten bleibt. Nun ist es aber doch, Herr Petersheim, immer wieder ein Problem. Jetzt ist die Kremer Brücke ja fertig und alle wissen, dass es ein Denkmal ist. Was ist jetzt so mit anderen Häusern? Ich bleibe jetzt mal bei dem Bauernhof nahe Erfurt, wo die Eigentümerin ja nie geglaubt hat, dass das jetzt ein Denkmal wird, und Käufer sich jetzt vielleicht doch erschrecken und sagen, oh Gott, was kommt jetzt auf uns zu? Wollen Sie da an diesem Beispiel das mal erläutern, was jetzt so Ihre Aufgabe und Rolle ist? Und vielleicht nehmen wir ja auch ein paar Ängste. Das ist auch Ziel des Podcasts heute.
Klar, gerne. Also grundsätzlich ist die Denkmalpflege ja in mehrere Bereiche unterteilt. Das vielleicht vorweg, um das auch zu verstehen, wie das funktioniert, weil wir oft auch damit konfrontiert sind, dass die Leute gar nicht wissen, wen sie ansprechen sollen oder auch können. Die Denkmalpflege hat insgesamt drei Bereiche. Es gibt die oberste Denkmalschutzbehörde, die tritt kaum in Erscheinung. Das ist jetzt heutzutage in Thüringen das Ministerium für Bildung und Kultur, wo wir sozusagen angehängt sind. Die entscheidet bloß in strittigen Fällen, wenn irgendwo auch auf Länderebene, zum Beispiel mit der Bundeswehr oder solchen Institutionen, irgendwas denkmalpflegerisch Relevantes ist, in der Regel. Die wird aber auch aufgefordert, Stellungnahmen abzugeben. Angegliedert ist die Denkmalfachbehörde, das Landesamt für Denkmalpflege, wo ich auch tätig bin.
Da sind Sie.
Und wir sind dafür zuständig, in erster Linie auch mein Bereich, die Denkmalerfassung, entsprechend die Denkmale auszuweisen. Also zu sagen, was ist ein Denkmal und warum? Und worin besteht der Denkmalwert? Auf dieser Grundlage arbeitet dann die praktische Denkmalpflege. Das sind die sogenannten unteren Denkmalschutzbehörden.
Das ist jetzt Herr Luden.
Der Begriff ist ein bisschen unglücklich, weil die sind entsprechend nicht untergeordnet, sondern die sind bei den Kommunen angesiedelt.
Denkt man aber immer obere und untere. Ja, genau. Das ist ja auch wie mit dem Wasser. Die haben ja auch so eine obere und untere.
Das sind so die juristischen Behörde. Begriffe. Es hat aber nichts mit einer Hierarchie zu tun. Also das Landesamt für Denkmalpflege ist nicht weisungsbefugt für die Denkmalschutzbehörde. Das ist eigentlich sogar die stärkere Behörde, denn sie kann Bescheide erlassen, und entsprechend macht sie das auch, wenn sie in so einem Bauantragsverfahren zum Beispiel dann agiert.
Sind Sie dann eher Ratgeber, kann man das so sagen? Eher der wissenschaftliche Teil?
Genau, also der wissenschaftliche Teil ist bei uns angesiedelt. Das ist zum Beispiel auch meine Aufgabe. Entsprechend findet man da die Kunsthistoriker und auch die Bauforscher, die sich richtig eingraben in die Objekte und auch begründen natürlich, warum ist es denn erhaltenswert. Und wir haben aber noch andere Teile. Zum Beispiel haben wir auch Restauratoren da, die fachlich begleiten, was bestimmte Aufgabenfelder noch brauchen. Wir haben auch Fachleute für Glas, für Glocken, für Orgeln. Diese ganzen Dinge laufen bei uns auch zusammen. Und es gibt einen großen Bereich, das ist die praktische Denkmalpflege auch bei uns im Haus, die wiederum Stellungnahmen entsprechend abgibt zu den Bauvorhaben in Denkmalen. Das ist so ganz grob umrissen eigentlich.
Also sind Sie die Berater und die Wissenschaftler, und Herr Ludwig holt sich das Wissen von Ihnen und sagt dann, ja, müssen wir so machen, oder?
Genau, so läuft das in so einem Antragsverfahren. Stimme ich mich im Grunde genommen mit den Bauherren ab, was wollt ihr machen? Ja, nehme eine erste Einschätzung vor und hole mir dann Rat oder Hilfe bei den Kollegen und Kolleginnen vom Landesamt, die für mich eine Stellungnahme zuarbeiten, auf deren Grundlage ich dann gewisse Forderungen, wie denn die Maßnahmen auszuführen sind, erarbeite und dann gemeinsam mit den Bauherren versuche umzusetzen.
Aber Herr Petersheim, Sie sind dann auch derjenige, der so einschätzt auf dieser wissenschaftlichen Ebene, Herr Ludwig, hier müssen wir aufpassen. Sie telefonieren ja wahrscheinlich auch mal miteinander, wie in Möbelsburg. Da sind Sie beide ja fast ohnmächtig geworden, übertrieben gesagt, als wir in diesen Kuhstall gekommen sind und haben gesagt, oh, hier ist ein Kuhkapitel.
Kuhkathedrale.
Ach, eine Kuhkathedrale, genau. Und die gibt's, Kapitel hatten wir auch noch, und die gibt's in Thüringen nicht. Braucht da Herr Ludwig Sie, um das festzustellen? Oder sagt Herr Ludwig, wusste ich sowieso, da brauche ich doch die Landesbehörde nicht dazu?
Genau, formal braucht er uns. Natürlich haben wir das Glück, dass wir auch in den Schutzbehörden Fachleute haben, die natürlich auch fähig sind, das vollkommen selbstständig zu beurteilen. Aber rein formal ist eben entsprechend das Thüringer Denkmalschutzgesetz aufgebaut. Ne? Und deswegen geht das Hand in Hand. Ich verlasse mich natürlich sehr gerne auch auf die Expertisen, die die Kollegen haben in den Schutzbehörden, denn die haben ja auch Spezialbereiche. Das sind oft auch hoch angesehene Wissenschaftler, die da arbeiten, und entsprechend würde ich denen nicht einreden. Gleichzeitig brauchen die aber natürlich auch immer was Rechtsverbindliches, was aus der Landesbehörde kommt, und da begegnen sich sozusagen, man arbeitet miteinander Hand in Hand, verzahnt sich sehr eng.
Genau, und wir sind total dankbar dafür, dass noch jemand draufschaut mit einem eigenen Blick und auch mit einem anderen Blick, nämlich dem des Kulturhistorikers, der sich doch schon von uns eher praktischen Bauleuten auch oftmals unterscheidet. Ja, und auch mit entsprechenden Formulierungen uns hilft, den Wert des Denkmals gegenüber dem Hausbesitzer und dem Bauherrn auch herauszustellen.
Ja, denn über allen steht ja nicht, dass Sie jetzt einen Beruf haben und da mal denken, Denkmäler sind toll. Wir wollen ja dieses Kulturerbe, was jedes Land hat. Die Italiener haben ganz viel, jedes Land hat natürlich in Deutschland dieses Kulturerbe, Denkmal auch erhalten. Das ist ja jetzt auch keine Laune von Ihnen. Was für mich jetzt diesen Podcast so spannend macht, wie das zwischen Ihnen abläuft und wie es für unsere Bauleute, die da vielleicht mehr mit vorhaben oder Eigentümer dann bestimmt ist. Jetzt sagen Sie, Herr Petersheim, ja, das ist jetzt ein Denkmal, dieser Bauernhof, da hat es auch noch einen geschichtsträchtigen Hintergrund. Also es geht nicht nur um dieses Fachwerk, sondern auch in dem Fall lebte der Kaiser Friedrich III. Eine kurze Zeit da drinne. Das ist ja auch nochmal ein Thema.
Das kam erst zutage.
Wusste die Eigentümerin auch nicht. Also haben wir ja einmal die emotionale, inhaltliche Geschichte und dann den Bau an sich. Jetzt haben wir festgestellt, ich ja auch, oh, das war hochspannend mit Ihnen. Also war mir klar, dass das jetzt ein Denkmal wird. Und nun kommen, eine Architektengruppe oder andere Leute und sagen, ja, da können wir was draus machen. Bestimmen Sie, Herr Petersheim, was da geht, oder macht das Herr Ludwig, wenn es um die Scheunen geht und wir müssen die Dächer aufmachen? Wer sagt dann, was da noch gehen könnte? Denn der Hintergrund ist ja, wir können ja nicht sagen, es ist ein Denkmal und wir machen gar nichts, und dann stürzt die ganze Scheune ein, dann haben wir überhaupt nichts mehr übrig.
Das will niemand, genau. Das ist auch nicht der Grund. Genau, also das geht auch Hand in Hand. Wie gesagt, die Erfassung, die Inventarisation, wie sie von alther heißt, sagt erst einmal, warum es ein Denkmal ist und welche Bestandteile dazu gehören. Abhängig von dem, was der Bauherr dann vorhat, sagt dann die Schutzbehörde und muss das auch abwägen, ob das geht oder nicht.
Die Schutzbehörde ist jetzt Herr Ludwig.
Genau.
Okay.
Und seine Kollegen, Kolleginnen.
In der Stadt.
Und in der Abstimmung mit dem Landesamt wird dann geschaut, was können wir hier machen, was können wir entsprechend in diesem Bauantrag genehmigen und wo müssen wir nochmal drüber reden. Das Ziel ist am Ende ja immer, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle glücklich sind. Nämlich der Eigentümer, der entsprechend sein Objekt nutzen kann, sei es jetzt ein Bauernhof oder eine alte Fabrik. Es nützt ja niemandem was, wenn es einfach nur dasteht und entsprechend eine Käseglocke drauf ist. Sie hatten die Vorurteile angesprochen, das ist ja eine große Thematik, die uns immer noch so ein bisschen beschäftigt, dass immer alle Leute glauben, wir kommen und machen die Käseglocke drauf. Wir sind ja keine Museumsleute. Wir tun ja nichts in eine Vitrine, sondern Häuser sind ja für Menschen gebaut und müssen entsprechend auch genutzt werden. Und dass man die heute auch anders nutzen möchte als noch vor 200, 500 oder 1000 Jahren, ist auch selbstverständlich. Herrn Ludwigs Aufgabe, um das jetzt mal vielleicht so von außen zu sagen, ist eher zu schauen, was kann man mit dem Gebäude machen?
Was geht?
Ohne dass man es zerstört, und das nennt man dann die denkmalgerechte Entwicklung sozusagen, genau, des Gebäudes, die eben nicht die Zerstörung bedeutet, sondern die Weiterentwicklung. Das kommt auch immer auf das Denkmal an, muss man auch sagen. Wir haben natürlich Gebäude, zum Beispiel, sag ich mal, die Wartburg kennt jeder.
Ich hab da eine Riesenverbindung.
Das ist Weltkulturerbe. Und da sind natürlich entsprechend die Spielräume andere als in einem Bauernhaus, was jetzt umgenutzt werden soll. Das
richtig,
ist ja klar.
Also das ist ganz klar, keine
Ahnung. Prinzipiell hierarchisieren wir aber in Deutschland auch die Denkmale nicht. Das heißt, auch dieses Bauernhaus steht auf derselben Ebene wie die Wartburg. Es ist genauso wichtig wie die Wartburg, aber natürlich kann man Kompromisse machen, anders als jetzt in so einem Weltkulturerbe.
Muss man ja auch machen, weil es für die Wartburg eben eine Nutzung gibt, die allgemein akzeptiert und seit auch schon vielen Jahren funktioniert. Und für das Bauernhaus eben oder für die Scheune, die ausgebaut werden soll, findet sich eben eine neue Nutzung. Und da geht es darum, halt eine Lösung zu finden, die nicht spurlos, das lässt sich nicht realisieren, aber die eben den Schutz des Denkmals auch berücksichtigt.
Da bleibe ich gleich mal bei Ihnen, Herr Ludwig. Ich habe dann gehört, so allgemein, habe mich auch vorher für unseren Termin heute auch so ein bisschen rumgehorcht, da sagen manche Menschen oder Bauherren ist besser, Menschen jetzt nicht, ja, das war ganz nett mit den Herren vom Denkmalschutz. Die waren super nett und es waren tolle Gespräche. Aber als wir dann richtig losgelegt haben, dann geht's um eine Sanierung eines schönen Hauses in Erfurt, also auf jeden Fall ein Denkmalhaus. Aber dann wurde uns gesagt, dies noch, das noch, jenes noch. Und das provoziere ich jetzt mal. Es ist fertig, es ist schön geworden. Also keine Frage, man hat nur gut über sie gesprochen. Aber dann die finanzielle Auflage, die war dann schon deftiger, als man gedacht hat.
Ja gut, die Kosten, man kann sich das schon vorstellen, dass eben eine denkmalgerechte Sanierung höhere Kosten verursacht, als wenn man diese Belange nicht berücksichtigen muss. Das ist so, ich sag mal, es gibt diese Gespräche im Vorfeld, die Sie angesprochen haben. Ist ja schön, wenn wir da freundlich und charmant rübergekommen sind. Infolgedessen gibt es aber ein Antragsverfahren, nämlich entweder das Verfahren zur Erlaubnis zur denkmalgerechten Sanierung eines Gebäudes oder das ist vielleicht sogar ein Bauantragsverfahren, weil eben noch weitere Umbauten an dem Objekt stattfinden. Dann würde uns die Baubehörde in diesem Verfahren beteiligen. Und am Ende dieses Verfahrens steht eine Genehmigung und da steht im Prinzip alles klipp und klar drin. Also auch bevor man anfängt zu bauen, hat man die Informationen, die man benötigt. Das ist schon so, dass sich die Kosten an manchen Stellen halt auch nach oben entwickeln. Das ist ein bedauerlicher.
Da kommen wir dann auch nochmal auf die Handwerker, die wir dafür brauchen, auf den Nachwuchs, den wir brauchen, habe ich auch so verstanden. Dann komme ich gleich noch auf ein extremeres Thema. Können Sie sich jetzt aussuchen, wer mir darauf antwortet? Früher wurden ja denkmalgeschützte Häuser, wenn man vorhatte, da nun Hand anzulegen und zu sanieren, gefördert. Es gab ja Fördergelder. Was ist denn jetzt mit den Fördergeldern aktuell?
Ja, diese Fördergelder gibt es noch. Es ist natürlich wie in allen Bereichen, muss man einfach so klar sagen, weniger geworden. Wir würden uns auch wünschen, wir hätten mehr zur Verfügung, um natürlich entsprechend auch das umzusetzen, was wir uns vorstellen. Das liegt nicht in unserer Hand. Das ist entsprechend natürlich eine politische Entscheidung, mit der wir umgehen müssen. Und das liegt in den anderen Ländern ähnlich. Es gibt aber natürlich neben auch den Landesämtern, die ja fördern können, gibt es unzählige Programme, um entsprechend Ortskerne und so weiter aufzuwerten, auch einzelne Gebäude zu fördern. Da gibt's sehr viel. Das ist Sache der Architektenschaft, das auch für die Bauherren entsprechend aufzubereiten.
Herr Ludwig?
Genau, und auch, ich sag mal, das Thema, da kommen wir sicherlich noch drauf, energetische Sanierung.
Das habe ich mir ganz dick aufgeschrieben.
Diese Dinge, es gibt eben verschiedene Förderprogramme, die von Bund oder Länderseite sich damit beschäftigen, Gebäudebestand zu verbessern, egal ob das ein Denkmal ist oder nicht. Und für die Denkmale wird aber in der Regel dann schon auch ein extra Weg gewählt. Zum Beispiel bei der energetischen Sanierung werden eben da andere Maßstäbe angesetzt, die es dem Bauherrn ermöglichen, auch sein Denkmal energetisch zu sanieren. Aber um Fördermittel zu bekommen, muss er nicht so hohe Standards ansetzen wie eben vielleicht ein nicht denkmalgeschütztes Gebäude.
Also dann sind ja die Bauherren, die jetzt vorhaben zu sanieren, umzuhauen, bauen bei Ihnen richtig, weil ich denke mal, Sie würden dann auch in Ihrer Beratung, was da technisch geht oder nicht oder baulich geht, auch auf diese vielleicht im Moment kleinen Fördertöpfchen, sage ich mal so, hinweisen. Das ist bestimmt auch Teil Ihrer Beratung.
Das ist Teil unserer Beratung.
Ja, weil ich möchte auch so ein bisschen die Luft rausnehmen, so, oh, da muss ich zum Bauamt. Das höre ich ja als Maklerin oft, ne? Also ich habe da was vor, wir würden das Haus, ich verkaufe auch übrigens sehr gerne sanierungsbedürftige Häuser, weil ich immer sage, da steckt Seele drin, ob nun Denkmal oder nicht. Und die müssen ja natürlich für Um- und Aus- und Anbauten zur Baubehörde. Und dann kommt ja so, oh, die Baubehörde, und da ist so dieses Damoklesschwert, ne, die streichen ja eh alles, ja. Und da gibt's so einen Ruf, wo ich auch heute ein bisschen die Luft rausnehmen wollte. Wie entgegnen Sie so jetzt nochmal auf Stadtebene den Leuten, die was vorhaben? Muss man jetzt Angst haben vor Ihnen oder geht man raus und sagt, man, ein tolles Gespräch, da habe ich ja richtig viel erfahren? Also nicht Angst als Mensch, sondern in Ihrer Funktion, die Sie ausüben hier in der Stadt Erfurt.
Ja, in der Funktion, das ist schon so, und man hat auch, wir sind ja auch, wenn wir an der Behörde arbeiten, wir sind ja auch Bürger und wir wissen um dieses Machtgefälle, was es da gibt und was sich vielleicht auch als hier unüberwindbares Hindernis aufbaut, dem kann man ja nur mit Gesprächen irgendwie entgegenwirken, indem man ins Gespräch kommt. Und ich sag mal, in Erfurt ist es so, dass wir schon versuchen, Vorantragstellung, also bevor man diese große Hürde auf sich nimmt, einen Antrag zu stellen, der dann wie auch immer beschieden wird, und dann gibt es ein Ergebnis, mit dem man vielleicht nicht zufrieden ist, ganz viele Punkte im Vorfeld zu besprechen und schon abzuklären. Und das ist halt ein Weg, den wir möglichst von Anfang an, sobald das Objekt als Denkmal eingetragen ist oder sobald irgendjemand eine Idee hat, wir gern begleiten wollen, weil die Erfahrung zeigt, dass das am hilfreichsten ist, bevor sich Gedankengänge oder Ideen so verfestigt haben, dass es dann...
Und dass man dann enttäuscht ist, weil es nicht funktioniert. Genau. Wenn ich wieder auf den Bauernhof zurückkomme, dann komme ich wieder mal zu Herrn Petersheim, noch einen kleinen Augenblick bei Herrn Ludwig. Da habe ich mir jetzt so praktisch gemerkt, wenn man Scheunen ausbauen will, und es gibt ja viele Gehöfte, auch in Deutschland, da sehe ich dann immer so das Problem, da müssen Dächer aufgemacht werden. Ein Architekt sagt, da muss ganz viel Glas rein, wir müssen Licht reinbringen, Scheunen sind tief, wo soll man Licht? Man kann ja keine Dunkelzimmer bauen. Wie offen sind Sie da? Wenn ich jetzt, wie an meinem Beispiel sage, hier hat der Kaiser Friedrich vielleicht im Stroh gelegen, das müssen wir erhalten. Was machen Sie dann, Herr Ludwig? Sie lachen schon, aber das ist ja Praxis jetzt. Ja?
Das ist die Praxis. Ja. Genau. Wir würden... Das ist auch schon passiert. Wir haben also ja auch gerade zu dem Objekt in da im Stadtrand von Erfurt gab es auch schon Interessenten, die diesen Weg gegangen sind, die, bevor sie überhaupt da vertieft in die Kaufüberlegung gehen, zu uns kommen und sagen, das ist unsere Vorstellung, das wollen wir gern machen. Und dann haben wir zusammen 2 Stunden am Tisch gesessen und haben irgendwie auf dem Papier und mit dem Luftbild geschaut und die Stellung, die wir dazu haben, die fachliche, rüberzubringen und irgendwie ein deckungsgleiches Ergebnis hinzubekommen. Und ich glaube, in den ersten Gesprächen ist uns das auch ganz gut gelungen.
Ich habe eine Rückkopplung, es war wohl ganz gut.
Dass es die Möglichkeit gibt, das zu machen, eben nicht auf jeder Seite und nicht überall, aber da eine Wohnnutzung reinzubekommen, würde uns sehr freuen.
Ja, so eine Scheune gut genutzt, das stelle ich mir super toll vor mit Glas. Ist das schon mal passiert, und da bin ich wieder bei meinem Beispiel, dass auch mal ein Denkmal übersehen wird?
Das passiert natürlich.
Nicht alle Häuser in Deutschland oder jetzt hier bei uns in Thüringen natürlich im Griff haben.
Wir arbeiten ja mit zigtausenden von Objekten, und es sind ja immer auch einzelne Menschen, die das entsprechend auch begangen haben, auch die Ortschaften befahren haben. In den 90er Jahren musste ja vieles auch sehr schnell gehen. Und deswegen ist Denkmalpflege auch immer ein nicht abgeschlossenes Feld. Also das schreiben wir auch entsprechend ja bei den Online-Listen, dass immer noch neue Denkmale schlummern, wenn man so will, die wir entdecken auch.
Man könnte jetzt sagen, es lebt jemand im Denkmal 80 Jahre, so wie bei meinem Beispiel, und weiß nicht, dass er im Denkmal lebt.
Genau, und auch die Denkmalbehörde weiß es noch nicht. Erst wenn es dazu kommt, dass wir es begutachten, stellen wir fest, oh, das hat Denkmalcharakter. Das ist auch das System, was in Thüringen und in anderen Bundesländern auch entsprechend der Gesetzgeber vorgibt, nämlich dass das Denkmal von Gesetzes wegen schon Denkmal ist, weil es da ist. Und wir diagnostizieren es sozusagen, wenn man diesen Begriff benutzen will, erst. Also es ist einfach vorhanden, wir erklären es nicht zum Denkmal. Das ist der große Unterschied zu anderen Bundesländern, die das brauchen. Das ist sehr viel aufwendiger. Dann muss ein Gericht entscheiden, die ja auch fachfremd oft sind. Hier ist das für das Objekt sozusagen die günstige Variante, dass wir es erkennen und dann entsprechend auch würdigen. Und das machen wir heute auch mehr als früher. Früher wurde häufig einfach nur kurz festgestellt, ja, ist ein Denkmal, aber nicht weiter begründet. Da sind wir heute auch viel näher schon an den Bürgerinnen und Bürgern dran, dass wir natürlich, Herr Ludwig hat es gesagt, auch selber Bürger sind und verstehen, dass man da Fragen hat. Und diese Fragen vorher schon zu klären, ist jetzt wiederum auch unsere Aufgabe, nämlich den Eigentümer zu benachrichtigen und ihm schon mitzuteilen, was ist denn so besonders an deinem Haus? Und das ist auch meine Erfahrung, hilft oft schon auch, entsprechend Vorurteile abzubauen, weil ihnen ging es ähnlich, man plötzlich so interessante Fakten bekommt über diese Häuser, die vorher so da standen an der Straße und man die gar nicht so wahrgenommen hat. Und plötzlich stellt sich heraus, ja, hier hat ein König gelebt oder hier hat vielleicht ein ganz wichtiges historisches Ereignis stattgefunden oder hier hat man einen ganz besonderen Kunstwert auch vielleicht, der ganz einzigartig ist. Und die meisten Menschen freuen sich darüber, ist meine Erfahrung. Also ich sag mal, in 95% der Fälle ist das Feedback positiv dann auch. Und so ein bisschen ist man auch stolz darauf, so ein Objekt dann zu haben und will das im Idealfall dann auch erhalten. Und da haben wir dann natürlich Glück, dass wir da offene Türen auch einrennen und sagen, wir helfen euch da auch gerne, entsprechend mit den Fachleuten, die das auch können.
Also so habe ich es auch empfunden und ich war ja auch wahnsinnig interessiert, als ich Ihnen dann mein Werk, was zum Verkauf steht, vorgestellt habe, wahnsinnig viel gelernt habe. Also Sie gucken da ja in Ihren Erfahrungen ganz anders hin. Ich glaube, diese Vorurteile haben wir jetzt gut besprochen. Vielleicht nochmal so ein kleines Fazit. Wahrscheinlich ist in der früheren Zeit, dass Sie jetzt überhaupt mit diesen Vorurteilen immer noch leben müssen, irgendwo mal was falsch gemacht worden. Ich kann jetzt nicht sagen zu DDR-Zeiten oder betrifft das ganz Deutschland. Dann war also der Denkmalschutz so eine Behörde, wo man sich schon so ein bisschen geschüttelt hat, um Gottes Willen, was kommt jetzt auf mich zu? Und wo Sie ja jetzt auch dabei sind, Ihr Image, darf ich das so sagen, komplett nach vorne zu bringen, dass Sie ja auch anbieten, wir arbeiten mit diesen Themen und wir möchten ja nicht Häuser, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass sie irgendwann zerfallen. Es soll was mit denen passieren, also auch Nutzungen, Umnutzungen stattfinden.
Auf jeden Fall, genau. Also, dass es entsprechend einen Imagewechsel gibt, das ist klar. Also daran beteiligen sich auch bundesweit die ganzen Institutionen. Und dass wir natürlich auch entsprechend Nachwuchs generieren müssen, ist auch klar. Denn der kommt ja auch nicht von alleine. Und da spielt natürlich das Image der ganzen Sache und der ganzen Branche auch eine große Rolle.
Ja, ich habe hier so ein Papier, das Sie mir im Vorfeld geschickt haben vom VDL. Das ist die Vereinigung Denkmalfachämter in den Ländern. Ich sage mal so ketzerisch, das sind so Ihre Aufsichtsbehörden oder Dachverband über die Landesdenkmalämter.
Genau, es ist eigentlich ein Netzwerk, weil die Bundesrepublik hat ja kein Bundesamt für Denkmalpflege. In Österreich zum Beispiel gibt es das. Das wäre dann so die Aufsichtsbehörde. Hier ist das quasi der Zusammenschluss, der vor allen Dingen als Netzwerk auch dient. Austausch der Fachleute in diesen Fachbehörden sozusagen. Und da war jetzt gerade entsprechend die Jahrestagung in München, wo ich auch teilnehmen durfte, die sich mit dem Thema Nachwuchs beschäftigt hat. Das Thema dieses Jahr war Wege in die Denkmalpflege. Und das betrifft zum einen natürlich studierte Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker, aber es betrifft vor allen Dingen auch Handwerker und auch Eigentümer, die ja auch im Ehrenamt ganz viel tun für die Denkmalpflege. Das muss man ja auch sagen. Wir haben ja überall auch die Geschichtsvereine, auch die entsprechenden Vereine, teilweise in den Kirchgemeinden, die sich um den Erhalt ihrer Objekte vor Ort kümmern.
Bei Kirchen ganz besonders.
Und ohne die könnten wir natürlich auch gar nicht unsere eigentlichen Aufgaben bewältigen. Das muss man auf jeden Fall auch sehr hoch annehmen. Und die kamen dort alle zu Wort und die haben alle gesagt, ja, es ist wichtig, dass wir entsprechend auch wieder mehr in Erscheinung treten als Helfer und als Partner für die Bauwelt, weil es ändert sich viel. Sie wissen das besser als wir. Die Ansprüche sind ganz andere heutzutage. Die Baukosten steigen und der Erhalt dessen, was da ist, ist wieder viel mehr in den Fokus gerückt. Und wer könnte das besser auch begleiten als die Denkmalpflege, die das ja schon immer eigentlich tut?
Also die haben ja so einen Aufruf, diese VDL, Denkmalschutz ist mehr. Also man merkt, dass dann auch auf bundesdeutscher Ebene viel getan wird, das, was wir jetzt hier schon besprochen haben, was genau auch diesen Imageverlust, den sie durchaus hatten, wieder gut machen soll. Sie hatten eben vom Nachwuchs gesprochen. da wollte ich jetzt umleiten zu Herrn Ludwig, aber der hebt einen Finger. Der hat jetzt genau zu dem Teil noch was beizutragen.
Ich wollte nur noch ganz kurz zum Image sagen, dass uns natürlich in unserer heutigen Zeit, die so schnelllebig ist und wo Werte ja sich nicht mehr so richtig greifen lassen. Man kann sich für sehr viel Geld ein Auto kaufen, ein Telefon, all diese Dinge, die materiell einen hohen Einsatz erfordern und innerhalb kürzester Zeit an Wert verloren haben. Genau in die andere Richtung spielen eben solche Denkmale, die einfach individuell auch den Besitzer auf gewisse Art und Weise adeln, weil er in seiner Denkmalausweisung stehen hat. Es ist einzigartig, es ist etwas ganz Besonderes und diesen Wert behält es.
Ja.
Auch über eine lange Zeit.
Ist wie mit der Münz- oder Briefmarkensammlung. Könnte man auch so sagen. Also wir vergessen nicht auch noch über die energetische Seite zu sprechen, die sogenannte graue Energie. Das habe ich mir ganz dick aufgeschrieben, kommt da noch. Mir geht's jetzt nochmal um den Nachwuchs. Sie sprachen eben, Herr Betersheim, den Nachwuchs in der Behörde an sich an. Und die Frage geht dann weiter an Herrn Ludwig, der ja in der Umsetzung sehr nah dran ist. Was ist mit den Bauleuten, Handwerkern, die jetzt nimmt gleich Herr Ludwig, Herr Betersheim macht dann nochmal für die Behörde. Was ist mit den Leuten? Sie sind Schieferdecker. Es braucht doch für ein Denkmal ganz spezielle Handwerker, ganz spezielles Können, um das umzusetzen. Jetzt habe ich als Bauherr begriffen, jawohl, ich mache das Fachwerk, weiß ich, der Lehm muss da irgendwie wieder rein. Sie machen diese Auflage und ich finde gar keinen, der mir das machen kann. Was mache ich denn dann?
Das ist ein Riesenproblem.
Aha.
Das ist ein Riesenproblem und das geht ja schon bei den Objekten los, die gar keine Denkmale sind, sondern auf der normalen Baustelle versuchen sie einen Klempner zu bekommen oder einen Elektriker für ihr Vorhaben. Es ist ein Riesenproblem, das Nachwuchsproblem. Die Wertigkeit von Abschlüssen, da muss sich einfach was ändern.
Was brauche ich denn für Handwerker, um so ein Denkmal? Reden wir jetzt mal, vielleicht bleiben wir bei der Kirche oder bei so einem Fachwerkhaus in Thüringen, haben wir ja sehr viele, Gott sei Dank, auch viele erhalten. Auch in Hessen, muss ich sagen, wenn ich da so in die Richtung fahre, freue ich mich über die vielen Fachwerkhäuser, die da ja schon vor vielen Jahren, auch vor der Wende, schon immer auch aufgearbeitet wurden. Was brauche ich denn? Ich brauche doch auch sowas wie einen Zimmerer.
Genau.
Gibt es die denn noch?
Die gibt es noch, aber da ist eben auch das Problem in unserer heutigen Zeit mit neuen Technologien und neuen Verfahren werden immer höhere Anforderungen an diese Handwerker gestellt. Nur auf der monetären Seite zahlt sich das für den Gesellen nicht aus, dass er eine hochspezialisierte Fachkraft ist, die sowohl modernste Verfahrenstechniken beherrscht und von dem aber auch erwartet wird. Und bitte liefer mir jetzt bitte noch die historische Holzverbindung und das Wissen noch mit dazu, wie dieses Lehmgefach ausgefüllt werden muss. Das ist ein großes Problem und das setzt sich einfach wie ein Wurmfortsatz fort, was wir im Allgemeinen haben, wirkt sich im Bereich der Denkmalpflege noch viel gravierender aus.
Und die Partys dann gibt, können wir doch auch ganz klar sagen, die sind dann so begehrt und das macht.
Die sind so begehrt, da ist ein großer Markt, man kann gutes Geld verdienen.
Und das macht's aber für mich als Eigentümer, als Bauer natürlich auch teurer. Das sind jetzt nicht nur ihre Auflagen, dass sie einen Traum haben, wie wir das die Scheune jetzt schön machen, aber es braucht Leute, die Handwerker. Und wie lösen wir das Problem? Das ist ein gesamtdeutsches Problem, ein europäisches,
gesellschaftliches Problem. Und wir nutzen heute den Podcast, um junge Leute aufzurufen, werdet Handwerker.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Herr Betersheim, was sagen Sie zum Nachwuchs?
Genau, da kann ich mich nur anschließen. Das ist natürlich ein Grundproblem. Wenn ich erstmal was fordere, ist das schön und gut. Ich muss es auch umgesetzt kriegen und dafür brauche ich die Fachleute. Die brauche ich aber zum Beispiel auch bei den Planenden. Ich brauche also auch eine Architektenschaft und auch Bauingenieure, die entsprechend sensibel sind. Und daran arbeiten wir auch. Wir haben ein relativ intensiv, auch gut gebuchtes Programm der Hochschulkooperation, was ich auch hauptsächlich mit betreue mit anderen Kollegen, Kolleginnen, wo wir zum Beispiel auch Bauingenieure und junge Bauingenieurinnen auch zu uns holen und die auch mal führen in Denkmale. Und die Erfahrung ist immer positiv, weil die oft gar keine Vorstellung haben, was wir machen und wie privilegiert wir auch sind in dem, was wir machen, nämlich dass man ein so vielfältiges Arbeitsfeld hat. Ich bin manchmal an einem Tag in einem Bauernhaus, ich bin in einem Schloss, danach in einer alten Fabrik und vielleicht noch in einem Bunker. Das haben sie nirgendwo. Und das ist natürlich für Leute, die sich für Bauen im Allgemeinen interessieren, ist das was Tolles.
Ja,
das ist eine Goldgrube.
Absolut.
Ich hatte kürzlich Studierende da, die kamen aus Norddeutschland, die waren hier in Erfurt, haben sich führen lassen. Da waren wir in zwei schönen Objekten und die waren ganz hin und weg, weil auch der Architekt uns geführt hat. Und da sagten die Professoren, Mensch, wir sind hier mit 15 Bauingenieuren reingegangen und mindestens 5 Denkmalpfleger sind hinten rausgekommen. Ja.
Wahnsinn.
Weil die sagten, damit muss ich mich mehr beschäftigen. Das ist toll, weil auch diese Leute, die ja die Pläne machen für Denkmale, aber auch für Bauten, die keine Denkmale sind, die sind dann sensibel dafür, was haben sie vor sich. Und dieses Bauen im Bestand, wie wir das immer so benennen, hat ja immer mehr auch eine Relevanz, weil man eben entsprechend jetzt sensibler ist für ressourcenschonende Verfahren. Und das war eigentlich ja immer so. Man muss ja dazu sagen, dass erst über die Moderne, also die letzten, sagen wir mal, 150 Jahre, ja überhaupt diese Wegwerfindustrie entstanden ist. Dass ich etwas baue und nach 40 Jahren reiße ich es wieder ab, das hat es vorher nicht gegeben. Fragen Sie mal einen mittelalterlichen Bauherrn, warum er sein Haus baut. Das sollte für die Ewigkeit halten. Deswegen ist es auch heute noch da in der Regel. Und es kann repariert werden. Und dieses Thema Reparieren ist ja auch übers Bauen hinweg ein großes Thema. Also das sind alles Punkte, die wir in der Denkmalpflege immer schon eigentlich bearbeitet haben, die jetzt in die größere gesellschaftliche Debatte kommen. Und dass ein Bauernhaus auch viel in Eigenleistung repariert werden kann, das ist vielen auch nicht klar. Also ich hatte vielleicht noch als Anekdote auch mit einem Bauern zu tun, der sagte, er wisse gar nicht, was er mit dem Lehmgefahrer machen soll. Sein Abfallunternehmen hätte ihn gewarnt, das wäre alles Sondermüll. Ja, mein Gott, es ist Lehm. Sie können ihn einfach wieder nass machen und wieder in das Gefahrer reintun oder sie tun ihn auf die Erdbeeren. Es ist Erde. Und so haben die Leute früher gebaut. Sie haben Holz, Erde, Wasser genommen, das, was vorhanden war, und haben damit ihre Häuser gebaut. Und jeder kann lernen, das auch wieder zu reparieren. Das ist gar kein Hexenwerk. Sie hatten es eingangs gesagt, ich habe selber ein historisches Gebäude, was unter Denkmalschutz steht. Es macht mir auch richtig Freude, selber Hand anzulegen. Natürlich brauche ich für Spezialdinge auch Fachfirmen, keine Frage. Aber solche Dinge, kleinere Reparaturen, kann jeder selber machen, wie das die letzten Jahrhunderte jeder Bauer, jeder Hausherr auch bei sich gemacht hat. Wir haben das ein Stück weit vergessen und das ist schade. Und darauf baut der Nachwuchs auch auf. Wenn er mehr Interesse hat und auch selber macht, kommt er auch näher an die Sachen ran.
Aber das macht, glaube ich, viel Hoffnung, wenn Sie sagen, dass Sie mit der Hochschule zusammenarbeiten, die jungen Menschen daran führen, beruhigt mich das auch sehr. Also ich bin übrigens auch selbst auf dem Bauernhof groß geworden. Meine Eltern hören ab und zu auch mal meinen Podcast, wo ich das alles gelernt habe mit diesem Leben und auch wie mein Großvater mit dem Bauernhof umgegangen ist. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch jetzt einen Bauernhof im Verkauf und Sie dadurch kennengelernt. Muss ich ja einfach auch mal klar sagen. Also das tröstet ja auf jeden Fall. Jetzt kommen wir doch mal zu dem Punkt Energie. Das finde ich ja auch so spannend. Wir reden von der grauen Energie. Ich habe mich damit befasst, aber ich würde es jetzt gerne von Ihnen hören. Herr Ludwig, wollen Sie mal ran an die graue Energie, was ja auch unglaublich wichtig ist, wenn wir hier antreten und sagen, Leute, die Denkmäler brauchen wir und die dürfen wir nicht vernachlässigen.
Ja, da sind wir einfach bei diesem Thema Nachhaltigkeit und schonenden Umgang mit unserer Umwelt, mit all diesen Dingen, die uns umgeben. Und wir finden eben in den bestehenden Gebäuden fertige Wände, in die schon ganz viel Energie hineingeflossen ist. Beim Brennen von Ziegeln, beim Aufschichten, beim Herstellen von Stahlträgern und all diesen Dingen. Und es wäre ein Jammer, diese Sachen zu entsorgen. Für die Entsorgung wird wieder Energie benötigt, um es dann durch im Grunde genommen gleichwertige Baustoffe, die wieder neu geschaffen werden, auszutauschen. Das ist so ein Thema, was da drin steckt, dass man einfach versucht, mit dem Bestand an Gebäuden so klug und schonend umzugehen, dass so viel wie möglich erhalten werden kann. Unabhängig jetzt auch vom Denkmalgedanken, wo das ja sowieso Thema ist.
Also ein neues Haus habe ich mir notiert, damit man es nochmal zusammenfasst. Das weiß jeder, braucht Energie zur Zementherstellung, für den Stahltransport, Sie sagten es, Energie für Maschinen auf der Baustelle und später für Abriss und Entsorgung. Weil wir haben ja auch gesagt, es wird nicht so schnell abgerissen wie neu entstandene Häuser, die wir vor 500 Jahren noch haben, die stehen ja noch. Und deshalb ist das ja ein ganz großes Thema für den CO2-Ausstoß. Ich denke mal, darüber müssen wir unsere Hörer jetzt nicht neu informieren. Das Bewusstsein der Menschen ist ja letztendlich da, dass wir auch damit Ressourcen sparen. Wenn jetzt so ein Investor kommt und sagt, das ist Abriss, Herr Ludwig. Also können Sie mir hier erzählen, was Sie wollen? Das Haus ist Abriss. Wie überzeugen Sie ihn denn doch aus dem Abriss, was zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das wäre jetzt auch sehr individuell, aber kommt es oft vor, dass die Bauherren sagen, nee, also ich würde, das Grundstück ist ein Traum, aber das
genau,
Gerappel, was da noch draufsteht.
Genau, aber wenn dann, und das will ich austauschen durch was Neues, und man kann schon auch versuchen, durch eine einfache Plus-Minus-Rechnung die Augen zu wecken und zu sagen, Mensch, du, da steht doch was, das kannst du wieder verwenden, und mit dem und mit der Ergänzung hättest du die Möglichkeit, den Bestand stehen zu lassen, und vielleicht ist es sogar günstiger, als das alles wegzuräumen und es neu zu errichten.
Also es braucht schon auch die Überzeugung, ja, das Bewusstsein der Leute.
Das braucht es.
Herr Petersheim, jetzt eine Frage an Sie. Was ist denn mit den DDR-Häusern? Reden wir da von neuen Denkmälern? Jetzt sind wir ja hier im Osten, das müssen jetzt die im Westen auch ertragen, dass wir uns darüber unterhalten. Aber ist ja auch für die Mitbürger oder Menschen aus dem Westen auch hoch. Wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr Ost und West sagen, aber es kommt mir jetzt einfach. Ich bin ja nun so ein richtiges DDR-Kind und kenne die Neubaublocks und kenne die alten Kaufhallen. Und es gibt so vieles. Nach der Wende wollte kein Mensch was damit zu tun haben, aber jetzt haben wir doch schon ein Stück weit Vintage, und DDR, es spielt schon eine Rolle, oder?
Auf jeden Fall. Man merkt das sehr stark, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, auch zu den Studierenden. Die haben entsprechend den Abstand schon, ne? Viele von denen sind Ende der 90er, sogar auch in den 2000er Jahren geboren. Und die haben natürlich den emotionalen Abstand auch zur DDR. Das ist bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern anders. Die haben natürlich da entsprechend negative oder auch positive Erfahrungen, das ist schwierig. Und deswegen sagt man auch in der Denkmalpflege, man braucht einen gewissen Abstand, um das neutral bewerten zu können. Und den haben wir jetzt. Deswegen ist das eigentlich schon seit vielen Jahren eigentlich gar kein Thema mehr, dass man das anzweifelt, dass das genauso Baudenkmale sind wie in jeder anderen Epoche auch. Natürlich nicht alles und in der Masse, aber es gibt natürlich entsprechend wirklich tolle Entwürfe. Es gibt auch tolle Typenreihen. Also jeder kennt die WBS 70, den klassischen Plattenbau, der in Thüringen gar nicht so viel gebaut worden ist. Und da versuchen wir natürlich, einen repräsentativen Anteil auch zu erhalten für die Nachwelt, weil es auch nicht sein kann, dass das alles verschwindet oder entsprechend umgebaut wird, dass man es nicht mehr erkennt als das, was es eigentlich mal war. Die DDR ist ein Riesenthema. Vor allen Dingen bei den jüngeren Leuten, bei den Nachwuchsleuten, die wollen sich eigentlich am liebsten nur mit den Dingen beschäftigen. Wir sind teilweise sogar schon in den 90er Jahren, die jetzt als Thema auch überall schon sehr groß geschrieben werden. Das geht immer weiter. Natürlich.
Was ist denn da jetzt so ein typischer Bau in der DDR? Ich meine, ich bin ja nur ein echtes DDR-Kind, wo Sie sagen, das ist es wert, ein Denkmal zu sein. Reden wir jetzt von der Platte?
Wir haben auch Plattenbauten schon im Denkmalbuch.
Was sind das für Plattenbauten?
Das ist zum einen natürlich immer erstmal das, was am meisten ins Auge sticht. Zum Beispiel die Bauten, die baugebundene Kunst auch entsprechend haben.
Haben
ein großes
ein Beispiel
ist das Haus mit der Sonne in Gera. Das haben wir vor einiger Zeit eingetragen. War auch gar kein großer Widerstand.
Wegen der Wandmalerei oder wegen?
Das ist eine große, also es ist ein Wandbild aus Fliesen gelegt, und das prägt den ganzen Stadtteil. Es ist ein Elfgeschosser, entsprechend groß ist das. Und das kam entsprechend auch ohne größere Widerstände natürlich ins Denkmalbuch rein, weil das versteht man. Schwieriger und erklärungsbedürftiger sind dann die Alltagsbauten. Also wenn ich jetzt so einen normalen Block auch eintrage, weil er eben repräsentativ ist. Ein
Fünfgeschosser nach dem Krieg wird es vielleicht nicht werden.
Ja, haben wir auch, ne? Also wir sind ja angehalten, entsprechend einen Querschnitt auch abzubilden der Baulandschaft einer bestimmten Epoche. Und da gehört natürlich auch das dazu. Auch Garagenkomplexe gehören dazu.
Mit Graffiti?
Das mag sein. In Leipzig weiß ich einen Fall, da hat man mal versucht, ein Graffiti unter Schutz zu stellen. Das mochte die Graffiti-Gemeinschaft nicht so, weil es dann schon wieder Diskussionen gab. Aber das ist das Schöne auch an dem Beruf, diese Vielschichtigkeit. Also wir schauen wirklich in alle Bereiche rein, und wir müssen natürlich schauen, dass es möglichst vollständig und eindeutig überliefert ist, dass man eben noch ablesen kann, wie war es denn in den 70er Jahren in so einem Neubaugebiet oder in den 80er Jahren? Ja. Oder was machen denn die innerstädtischen Wohnbauten? Was macht das mit der Stadt? In Erfurt zum Beispiel haben wir ja auch die Plattenbauten an der Johannesstraße eingetragen.
Die sind eingetragen, wusste
genau,
ich gar nicht.
Ja.
Okay, das war ja auch in der DDR ein ganz besonderes innerstädtisches Bauen.
Ganz genau, das sind besondere Projekte, die halt eine bestimmte Geschichte haben, und das zu bewahren ist ja die Aufgabe auch der Denkmalpflege, und das ist gerade in dem Fall schon gar nicht mehr so kritisch gesehen, auch in der Öffentlichkeit. Natürlich müssen wir da immer noch auch viel Werbung für machen. Ich freue mich besonders dieses Jahr, dass entsprechend auch der bundesweite Tag des offenen Denkmals in Gera eröffnet wird, im Haus der Kultur, was ja in den 80er Jahren, 81 fertig geworden ist.
Die Kulturhäuser sind
das letzte eigentlich große Kulturhaus, was wir noch haben, denn der Palast der Republik in Berlin ist ja bekanntermaßen weg.
Darf ich das mal sagen? Da bin ich sehr, sehr traurig drüber. Ja. Mit dem Palast der Republik. Das ist ein ganz anderes Thema, weil ich war da junge Mutti mit Kind und ich habe diesen Geruch noch von den Blumen. Also das wäre jetzt sowas, das bringt mich jetzt aus dem Podcast-Rahmen raus, aber ich muss es einfach erwähnen, was auch immer der Hintergrund war. Ich finde es ganz, ganz schrecklich und sehr, sehr bedauerlich. Herr Ludwig, ehe ich mich jetzt reinsteige mit dem Palast der Republik, das innerstädtische Plattenbaukonzept oder die jungen DDR-Denkmale, wie nennen wir denn diese Denkmale? Ich habe hier was rausgefunden, postmoderne DDR-Bauten. Haben Sie den Begriff schon mal gehört? Da sage ich ganz ehrlich, das hat mir die KI jetzt verraten.
Ja, man kann schon DDR, man kann das schon unter DDR-Moderne zusammenfassen. Und was ich dann noch ergänzend sagen wollte, ist, dass wir eben ja auch, dass sich unsere Welt eben schneller dreht und dass wir Gebäude haben aus den 70er Jahren, die man eben einfach nicht mehr wiedererkennt, weil diese Sanierungs- und Modernisierungsintervalle immer kürzer werden und die Kollegen im Landesamt eben feststellen, wir müssen uns ranhalten, dass auch das Thema mit den 90er Jahren, finden Sie ein Gebäude aus den 90er Jahren, was noch nicht wieder innerhalb von den letzten 30 Jahren grundlegend irgendwie überformt worden ist. Und man stellt fest, um Gottes Willen, das Rad dreht sich so schnell, dass es schwierig wird, eben solche Zeitkapseln noch zu finden, die man unter Schutz stellen kann.
Das heißt, Herr Ludwig, wenn ich jetzt mal an diese Plattenbauten denke, das sind ja dann oft auch immer noch die großen Wohnungsgesellschaften. Das heißt, dann sind dann ihre Gegenüber auch die Wohnungsgesellschaften. Wenn die was vorhaben, dann kommen die dann eben auch zu Ihnen, weil es halt ein Plattenbau, meine ich jetzt auch nicht negativ, aus der DDR-Zeit wird, ist das dann auch ein großes Thema zusammen.
Na, ist es erstmal nicht, weil es ja nicht sehr viele Plattenbauten gibt, die unter Denkmalschutz gestellt werden. In Erfurt ist es allerdings schon so, weil wir haben eben ein relativ großes Flächendenkmal Erfurter Altstadt und auch umgebend.
Da ist ja die ganze Altstadt ein Denkmal und da fließt das mit ein. Aber was um die Peripherie gebaut wurde, die Plattenbauten oder Punkthochhäuser, das ist nun tatsächlich noch kein Denkmal.
Genau. Na, und also, da gibt's vielleicht einen Umgebungsschutz, weil daneben ein Ensemble sonstiger Art besteht, aber ansonsten, genau, und da beginnt eben die Problematik, dann ist es schnell umgebaut und plötzlich hat es damit ja eben eine Authentizität verloren und kommt vielleicht als Denkmal nicht mehr in Frage.
Was würden Sie jemanden empfehlen? Ich komme so langsam, wir könnten, glaube ich, ja noch eine Stunde reden, weil manchmal vergesse ich auch, dass ich im Podcast bin, weil es so spannend ist. Was würden Sie jemanden empfehlen, der jetzt plant, ein Denkmal zu kaufen, zu erwerben oder zu erben, der da weiß, hier ist 100% Denkmal drauf und ich will sanieren? Was ist so der erste Weg, den man gehen muss? Oder wie nimmt man die Ängste? Sagen wir mal so, wie nehmen wir die Ängste?
Eigentlich, wie Sie es ja auch erlebt haben, rechtzeitig mit uns in Kontakt zu treten, ist immer das Beste. Wenn man vorher schon abstimmt, was kann hier gemacht werden, dann ist man natürlich entsprechend schon vorbereitet. Es ist immer schade, wenn man schon investiert, auch in eine Planung und dann scheitert es am Bauantrag oder an der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, wenn man auch entsprechend frühzeitig schon kommuniziert. Und wir sind ja noch eine der wenigen Behörden, die tatsächlich auch rauskommen und sich die Sachen vor Ort anschauen.
Genau, ich habe sie live erlebt. Dann, also sie sind ja nicht so die Schreibtischhocker, die sich, also sie kamen mit vielen Unterlagen, aber sie wussten ganz genau und was sie wollten und wo sie hingucken müssen, welche Balken sie untersuchen.
Genau, wir machen uns da gern auch staubig und entsprechend kann man dann schon sehr viel einfangen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich habe. Die meisten Probleme gibt es, wenn man nicht rechtzeitig gesprochen hat. Das ist ja in anderen Aufgabenfeldern genauso. Und wenn man hier frühzeitig schaut, was geht, was haben wir hier, dann kann man auch zusammen Ideen entwickeln. Das macht ja auch Spaß und schauen, was man mit diesem alten Bestand auch Tolles, Neues machen kann.
Also man sollte jetzt nicht leben, ach, die werden es schon nicht merken. Ich glaube schon, das könnte Denkmal sein. Spätestens dann, wenn der Bauantrag gestellt wird, kommt ja Herr Ludwig auf den Plan und dann geht's halt nicht mehr klammerheimlich.
Genau, also das ist auch nicht zu empfehlen, weil entsprechend riskiert man natürlich für Schwarzbauten auch ein Bußgeld jenseits auch der Denkmalpflege, weil das
Herr Ludwig, gibt es noch Schwarzbauten? Gibt es sowas noch?
Also davon ist mir nichts bekannt.
Ja, also was ich immer habe bei der Makelei, dass schon die Eigentümer sehr, sehr bewusst auch fragen, gibt's für dies oder für das eine Baugenehmigung?
Das ist wichtig.
Weil der Eigentümer, der Neue, kauft dann die Eigentümer, die Genehmigung nicht mit, ja, weil sie nicht da ist. Der alte Eigentümer kann da vielleicht noch drin sterben, aber jedenfalls beim Verkauf kommt ja alles raus letztendlich.
Genau, und das kann durchaus ein großes Problem sein. Und auch da empfiehlt sich einfach, rechtzeitig sich einfach mit uns in Verbindung zu setzen, bevor man vielleicht irgendwas unterzeichnet hat oder sich fest im Kopf feste Pläne gemacht hat.
Ich sag mal zusammenfassend, wir haben über die Energie gesprochen, wir haben über das Geld gesprochen, wir haben ein Stück die Wissenschaft angesprochen. Da fällt mir gerade noch ein, dass Sie auch mit Universitäten zusammenarbeiten, Herr Petersen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja das große Glück, in Thüringen noch einen Lehrstuhl zu haben sogar für Denkmalpflege und Baugeschichte in Weimar an der Bauhaus-Universität, mit dem wir natürlich eng zusammenarbeiten und wo wir natürlich auch viele Studierende bei uns im Amt haben, sei es als Praktikanten oder studentische Hilfskräfte. Das ist ein tolles Programm, was entsprechend auch den Nachwuchs sensibilisiert. Und da merkt man auch, dass es natürlich auch so viele interessierte junge Leute gibt, die da Lust haben. Und das ist für uns ein toller Mehrwert, weil es dann teilweise auch zu wissenschaftlichen Arbeiten kommt, die sich intensiv mal mit einem Thema beschäftigen, zum Beispiel mit der Postmoderne oder mit einzelnen Stadtbereichen, einzelnen Städten, wo wir ja gar nicht die Zeit mehr dafür haben, das entsprechend.
Und ich glaube, diese Untersuchungsmethoden werden ja auch immer besser, immer intensiver. Ich denke mal, mit Mitteln, technischen Forschungsmitteln, mit denen Sie jetzt arbeiten, auch an den Universitäten. Also Sie hatten mir noch erklärt, bei meinem Beispiel, dass Sie nochmal die Balken untersuchen, über, dass Sie diese Jahresringe ja erkennen. Da gab es einen Begriff, den habe ich vergessen. Den
das ist mal die fragen. Dendrochronologie.
Ah.
Ziemlicher Zungenbrecher.
Ja.
Aber wir können entsprechend durch Bohrkerne, die werden dann in einem Labor an der Universität ausgewertet und man kann dann diese Dicke der einzelnen Jahrringe, der Baum wächst ja jedes Jahr in einem bestimmten Maß weiter, genau zuordnen, wann dieser Baum gewachsen ist.
Ohne, dass Sie den Balken zersägen müssen.
Idealerweise, denn das Gebäude soll ja erhalten bleiben, ja, genau. Wir also nehmen bloß so einen kleinen Bohrkern, der ist etwa so, je nachdem, ein Zentimeter, manchmal auch ein bisschen dicker, je nach Größe des Bohrers, was man braucht. Und das kann ziemlich genau häufig zugeordnet werden, einer Kurve, die dann entsteht. Und dann kann man sagen, der Baum ist im Winterhalbjahr 1439 gefällt worden und entsprechend eingebaut. Und dann hat man ein naturwissenschaftlich fundiertes Baudatum für ein Gebäude. Und wir haben natürlich mit der modernen Technik auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch Drohnenbefliegungen durchzuführen, solche Dinge, die früher gar nicht möglich waren, in großer Höhe auch zu fotografieren und so. Das ist schon eine sehr schöne Sache, die wir heute auch immer mehr nutzen, wo man jetzt auch sensibler wird, auch innerhalb der Denkmalpflege. Vorher hat man das gar nicht wirklich in Anspruch genommen. Jetzt machen wir das schon vermehrt. Auch vor allen Dingen mit den Kollegen, Kolleginnen aus der Archäologie, die das auch sehr viel nutzen, gerade für ihre großen Flächen.
Ja, und das spricht dann ja alles für Ihre Arbeit, auch mit dem Ziel, wirklich unsere schönen Kulturerben zu erhalten. Herr Ludwig, jetzt mal so eine provokative Frage zum Abschluss noch an Sie. Ich frage für eine Freundin. Sie als Mann würden sagen, ich frage für einen Freund. Das betrifft jetzt nochmal unsere Stadt. Dieser sensible Altstadtbereich, den wir ja in vielen Städten haben, da wird behauptet, es gäbe, ich frage jetzt für Erfurt, wie es in anderen Städten ist, weiß ich jetzt nicht. Und Sie sind ja für Erfurt zuständig. Dort gäbe es eine alte, verkrustete Sanierungssatzung, ob die mal aufgebrochen würde. Und gibt es eine gewisse Wettbewerbskultur, ich denke jetzt an Architektenwettbewerben, wo man das beste Ergebnis bekommt für besondere Orte. Kooperiert es dann mit Ihnen zusammen? Vielleicht sagen Sie mal was dazu.
Ja, also die Denkmalschutzbehörden sind schon bei der Entstehung solcher Satzungen, werden die auf jeden Fall beteiligt. Alt und verkrustet, weiß ich nicht, diese Satzungen entstehen und werden aber fortgeschrieben. Also es ist nicht so, dass was 1993 vielleicht erstellt worden ist, hat im Jahr 2025 das gleiche Gesicht, sondern da gibt es natürlich Anpassungen. Und was ich eben gern sagen möchte, ist, dass es zwar vielleicht der Freundin so geht, dass sie das als alt und verkrustet empfindet, aber der Großteil unserer Erfurter und der Erfurter Besucher ist von der Erfurter Altstadt begeistert und sagt, das ist einzigartig und wunderbar. Und ich glaube, das haben wir unter anderem nicht geringem Umfang dieser Satzung zu verdanken.
Es war ein sehr gutes Schlusswort. Ich fasse mal alles zusammen. Ich mit einem Satz, der mir sehr am Herzen liegt. Erstmal bedanke ich mich, dass Sie beide wirklich die Zeit genommen haben, zu mir hierher zu kommen und sich dazu diesem Thema zu äußern. Ich sage jetzt den Abschlusssatz, denn jedes Denkmal erzählt eine Geschichte und wir entscheiden, ob sie weitergeht. Habe ich damit recht?
Sie haben recht. Vielen Dank, dass wir uns bei Ihnen präsentieren können.
Herzlichen Dank. Jo.